Herzlich willkommen zum Podcast des Zentrums für Geschlechterstudien der Universität Paderborn. Dieser Podcast soll seinen ZuhörerInnen einen Einblick in interessante Themen der Geschlechterforschung geben. Dazu laden wir unter anderem ehemalige Studierende des Studiengangs Geschlechterstudien ein. Dieser Studiengang ist Teil des Masterstudiengangs Kultur und Gesellschaft hier an der Universität Paderborn. Neben diesem Format, in dem ehemalige Studierende ihre Masterarbeit vorstellen, werden fortan auch Gespräche mit WissenschaftlerInnen geführt, die Themen erforschen, die mit Geschlecht zusammenhängen. Ein Fokus liegt dabei weiter auf der Universität Paderborn, ist aber nicht darauf begrenzt. Ich freue mich heute, Anja Möller begrüßen zu dürfen. Anja Möller hat gerade das Studium auf Lehramt für sonderpädagogische Förderung absolviert und hat sich in ihrer Masterarbeit gefragt, ob das Spielen mit Barbie-Puppen den sogenannten Dream Gap bei Mädchen schließen kann. Eine sehr spannende Frage, wie ich finde. Aber bevor wir dieser Frage nachgehen, wollen Sie sich vielleicht kurz vorstellen?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Anja Möller und ich bin 28 Jahre alt. Und genau wie Sie gerade gesagt haben, habe ich sonderpädagogische Förderung studiert mit den Fächern Mathe und Natur- und Gesellschaftswissenschaften. Und die Förderschwerpunkte emotionale und soziale Entwicklung und Lernen. Ich habe bis jetzt als Vertretungslehrerin gearbeitet und werde dann ab Mai 2022 ins Referendariat gehen.
Mein Name ist Anne Krämer. Ich arbeite seit Dezember 2020 am Zentrum für Geschlechterstudien und beschäftige mich vor allem aus einer soziologischen Perspektive mit Geschlecht im Alltag, Normierungs- und Naturalisierungsprozessen. Heute wollen wir aber natürlich über Ihre Masterarbeit sprechen. Können Sie kurz erzählen, worum es überhaupt in der Arbeit ging und was dieser Dream Gap ist und wie sind Sie genau vorgegangen, um diese Frage zu beantworten?
Ja, also im Fokus meiner Masterarbeit stand die Kampagne Du kannst alles sein, womit der Spielzeughersteller Barbie die Barbie-Puppen bewirbt. Mattel bezieht sich auf den Umstand bzw. das Phänomen, dass die Berufswahl nach wie vor geschlechterstereotyp verläuft. Mattel führt als Grund an, dass eben Mädchen ab 5 Jahren bereits weniger an ihr eigenes Potenzial glauben. Ja, und das führt zu anderen Zukunftszielen als bei Jungen. Diesen Befund bezeichnet Mattel als diese Dream Gap. Mattel bewirbt eben damit, diese Dream Gap schließen zu können, indem sie die Barbie-Puppen in diversen Berufsfeldern zeigen, also zum Beispiel als Astronautin oder Fußballerin. Ja, also vorwiegend in diesen männerdominierten Berufsfeldern. Und ja, in meiner Masterarbeit habe ich mir vorgenommen, der Antwort eben näher zu kommen, ob das Spielen mit diesen Barbie-Puppen den Vorstellungshorizont der jungen Mädchen tatsächlich erweitern kann. Dafür habe ich in meiner Masterarbeit Mädchen im Alter von 6 bis 7 Jahren interviewt. Also es waren Einzelinterviews. In den Einzelinterviews habe ich den Mädchen dann Barbie-Puppen größtenteils aus der Kampagne gezeigt und sie dann diesbezüglich befragt.
Also der Dream Gap bezieht sich quasi darauf, was sich überhaupt Mädchen vorstellen können zu werden, richtig?
Ja, ganz genau. Also Barbie, beziehungsweise die Firma, die dahinter steht, die heißt ja Mattel, die gehen davon aus, dass sich dieser Horizont, was man sich eben später vorstellen kann, zu werden, bei Mädchen schon ab 5 Jahren schließt. Und wenn Mädchen dann mit Barbie-Puppen, also mit weiblichen Barbie-Puppen spielen, die dann zum Beispiel eine Astronautin oder eine Puppe, eine Pilotin sind, dann schließen die jungen Mädchen dies in ihren Horizont mit ein. Und genau das ist halt das, was Barbie so bewirbt.
Aha. Was war denn für Sie das Spannende, sich überhaupt mit Barbie-Puppen zu beschäftigen?
Also ich bin sehr zufällig auf das Thema gestoßen. Ich habe nämlich selber einen Podcast gehört. Dieser Podcast heißt Starke Frauen. Und da stellen 2 Podcasterinnen eben starke Frauen vor. Und in der Folge wurde nämlich die Erfinderin der Barbie-Puppe, das ist die Ruth Handler, vorgestellt. Interessant fand ich, dass Ruth Handler es bei ihrer eigenen Tochter als kritisch empfand, also das war in den 50ern, dass ihre eigene Tochter nur mit Babypuppen gespielt hat. Und sie fand es eben kritisch, dass ihre eigene Tochter sich im Spielen ausschließlich als Mutter identifiziert hat. Und hat sich dann gewünscht, dass sich ihre Tochter mit erwachsenen Frauen identifizieren kann. Interessant fand ich einfach, dass das so ein emanzipativer Gedanke hinterstand. Ja, genau. Und da habe ich mir dann einfach mal den Online-Auftritt von Barbie angeschaut, also die Website. Und da bin ich dann auf die Kampagne gestoßen, Du kannst alles sein. besonders interessant fand, fand ich das, weil in meiner Welt stand die Barbie immer für die unrealistischen Körperideale, die fortwährend in der Kritik standen. Und nun wird Barbie mit feministischen Überzeugungen präsentiert. Das fand ich einfach ja, super spannend. Und da dachte ich mir, da lässt sich bestimmt irgendetwas draus machen.
Das ist Ihnen, wie ich finde, ja auch gut gelungen.
Vielen Dank.
Aber was ist denn diese Kampagne, von der Sie gerade gesprochen haben, von Mattel?
Ja, also die Kampagne heißt Du kannst alles sein, also auf Englisch You can be anything. Und damit wirbt Mattel schon seit 2015. Und ich habe da auch selber einmal nachgefragt, wie sie dazu stehen und wie sie dazu gekommen sind. Und da haben sie selbst gesagt, dass es etwas größer ist als eine Kampagne, sogar ein Motto, was damit auch zeitlich unbegrenzt ist. Du kannst alles sein, bezieht sich bei Mattel auf den beruflichen Horizont von Menschen. Und Mattel erkennt halt damit die stereotype Berufswahl an und wirbt damit, sie abzubauen. Gemeint ist mit der geschlechterstereotypen Berufswahl, dass im derzeitigen Bundestag zum Beispiel nur 35% der Abgeordneten weiblich sind oder zum Beispiel 2019 nur jede dritte Führungskraft weiblich war.
Aha.
Oder dass zum Beispiel Frauen täglich über 50% mehr unbezahlte Sorgearbeit leisten im Vergleich zu Männern.
Aha. Und da soll diese Kampagne jetzt irgendwie helfen, so die Idee?
Ja, ganz genau. Also grundsätzlich meint Mattel, dass das Spiel mit ihren Role Model Barbies dazu führe, dass junge Mädchen sich eben mit diesen weiblichen Puppen identifizieren und so der berufliche Horizont sich öffnen kann. Also das meint konkret, wenn junge Mädchen mit der Astronautin-Puppe, mit der Pilotin-Puppe zum Beispiel spielt, dann ja erstmal auch erfahren, dass auch Frauen in diesen Berufen arbeiten können und diese Erfahrungen dann auch in den eigenen beruflichen Horizont mit einfließt. Also die Barbie-Puppen dienen somit als Role Models, die dazu dienen, das Ziel der Kampagne, die Dream Gap zu schließen, also die Schere zwischen den Berufswünschen.
Sie haben in Ihrer Arbeit ja auch ein recht großes Kapitel darüber geschrieben, was denn eigentlich das Wichtige am Spielen ist. Und ich glaube, das muss man auch verstehen, um überhaupt das einordnen zu können, was Spiel überhaupt ist und wodurch sich das auszeichnet, also gerade das kindliche Spiel. Können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen näher erläutern?
Ja, auf jeden Fall. Also der interessante Ansatz beim Spielen ist es, dass Kinder nicht das Spielen als etwas Fiktives wahrnehmen, sondern auch das Spielen auch als Realität wahrnehmen. Also das ist ein Ansatz, auf den ich mich in meiner Masterarbeit auch bezogen habe, größtenteils von Hans Mogel. Es gibt natürlich verschiedene Theorien über das Spielen, aber ich habe mich mit Hans Mogel beschäftigt. Und Mogel unterscheidet zwischen 6 verschiedenen Spielformen und einer dieser Spielformen ist das sogenannte ausdifferenzierte Symbol- und Rollenspiel. Also Kinder gestalten in einem Rollenspiel etwas nach. Umgangssprachlich wird das oft als so tun, als ob bezeichnet. Und Mogel betont hier, dass das hier auch eine täuschende Bezeichnung sein kann. Denn wenn ein Kind spielt, die Mutter oder der Vater einer Babypuppe zu sein, dann fühlt sich das wohl für das Kind auch genauso an. Also müsste es auch wirklich dieses Baby eben versorgen. Das ausdifferenzierte Symbol- und Rollenspiel hat 2 Funktionen. Das ist zum einen die Erlebniserweiterung und zum anderen die Erfahrungsbewältigung. Also Kinder nutzen eingeübte Schemata, also Erfahrungen, die sie außerhalb des Spiels erworben haben und spielen das eben nach. Ich betone die beiden Funktionen so, weil diese für meine Ergebnisse ganz wichtig wurden. Denn ich möchte ja herausfinden, inwieweit die Barbie-Puppen zu einer Erlebniserweiterung beitragen können.
Also eben nicht nur das, was sie kennen, nachzuspielen und nochmal sozusagen auch einzuüben, sondern eben auch was einzuüben, was in ihrem Umfeld vielleicht noch gar nicht so da ist. Meint das das?
Genau, also wenn ich als 6-Jährige noch nie eine weibliche Astronautin gesehen habe, dann sehe ich die weibliche Astronautin eben als Barbie-Puppe und verknüpfe dann Astronautin und Frau.
Ja. Ja, das ist ja wichtig, wirklich zu wissen, wenn man sich angucken will, wie Mädchen mit diesen Puppen spielen, dann muss man ja genau diese Funktionen kennen. Aber okay, wir wissen jetzt, dass Spielen verschiedene Funktionen hat. Wie sind Sie denn jetzt konkret vorgegangen, um zu sehen, wie Mädchen diese Puppen überhaupt im Spiel nutzen?
Also ich habe am Anfang ja schon mal kurz erwähnt, dass ich Einzelinterviews mithilfe eines Leitfadens gemacht habe. Ja, und da habe ich 9 Mädchen im Alter zwischen 6 und 7 Jahren interviewt. Im Interview habe ich die Befragten 5 verschiedene Barbie-Puppen gezeigt. Also ich habe die Barbie-Puppen auch tatsächlich mitgebracht. Ja, und 4 von den 5 Barbie-Puppen haben einen ziemlich offensichtlichen Beruf. Eine Ärztin, eine Pilotin, eine Astronautin und eine Köchin. Und eine, die keinen offensichtlichen Beruf hat. Teil des Interviews war es, dass die Befragten die Barbie-Puppen priorisieren sollten und eben diese Priorisierung auch begründen sollten. Außerdem sollten sie mir erzählen, was sie mit diesen Puppen auch spielen würden. Ausgewertet habe ich dann das Ganze mit einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckertz. Grob gesagt ging es dann darum, die Aussagen zu kategorisieren und somit dann auch auszuwerten. Mein grundsätzliches Ziel war es, einen ersten Zugang zu diesem Forschungsfeld zu bekommen, da es noch keine derartige Forschung diesbezüglich gab. Also ich wollte einfach einen ersten Zugang dazu bekommen, inwiefern sich ein Potenzial aus dieser Kampagne ableiten lässt. Daraus konnte ich dann auch Hypothesen ableiten.
Okay, ja, das kann man sich ja gut vorstellen. Sie sind dann mit den Puppen zu den Mädchen und haben dann quasi mit denen darüber gesprochen, ne? Also wen mögen sie, wen nicht. Wen mögen denn die Mädchen oder was spielen denn die Kinder mit den Puppen?
Ja, also grob gesagt war am beliebtesten die Ärztin-Puppe, denn alle, also wirklich alle 9 Befragten priorisierten sie als erstes oder als zweites und generell ging die Priorisierung bei der Astronautin-Puppe am weitesten auseinander. Außerdem habe ich herausgefunden, dass das Aussehen der Barbie-Puppen relativ wichtig war, denn wenn das Aussehen der Barbie-Puppe der Norm entspricht, dann wurde das weniger thematisiert. Und wenn sie von der Normschönheit im positiven oder auch im negativen Sinne abweichen, wird es als relativ wichtig wahrgenommen. Beziehungsweise es war dann auch ausschlaggebend für die Priorisierung beziehungsweise für die Nicht-Priorisierung.
Haben Sie dafür ein Beispiel?
Zum Beispiel die Puppe, die keinen offensichtlichen Beruf verkörpert. Ich habe diese innerhalb meiner Masterarbeit immer die Shoppingpuppe genannt. Die hatte einen pinken Tüllrock an, eine figurbetontes Oberteil und auch eine Tasche. Diese Puppe wurde mehrmals priorisiert, ich zitiere, aufgrund des schicken oder schönen Aussehens. 2 gaben auch an, weil das ja eine Frau oder ein Mädchen wäre, die ganz viel angibt. Mit der konnten sie dann nicht so viel anfangen. Ein weiteres Beispiel ist auch die Astronautenpuppe. Die hat kurze, lockige Haare und hat einen etwas weniger körperbetonten Anzug an. Und da wurde auch angegeben, sie teils deswegen nicht zu priorisieren, weil das Aussehen nicht so schön sei oder eben die Kleidung.
Aha, das ist interessant.
Zur Spielfantasie, dazu habe ich sie nämlich auch noch befragt. Die Befragten gaben überwiegend den beruflichen Kontext der jeweiligen Puppe an. Also ich habe dann ganz konkret gefragt, was würdest du mit dieser Puppe spielen? Also ich habe selber nie den Beruf vorgegeben. Also ich habe nie gesagt, das ist eine Astronautin-Puppe, denn darauf sollten die Befragten eben selber kommen. Aber ich habe dann immer gefragt, was würdest du mit dieser Puppe eben spielen? Da konnte ich dann das Ergebnis ableiten, dass der berufliche Kontext ausschlaggebend für die Spielfantasie ist.
Das heißt, die Kinder haben mit der Ärztin-Puppe irgendwas mit Krankenhaus gespielt,
genau.
Mit der Köchin irgendwas mit Kochen.
Genau.
Und hieß es auch, dass die Shopping-Puppe dann mehr Raum gegeben hat, um andere Sachen zu spielen?
Ja, die Shopping-Puppe ist bei einer Befragten einkaufen gegangen, bei einer anderen Befragten war ist das Model, das auf dem Laufsteg läuft. Eine gab auch an, dass sie Schauspielerin sei. Tatsächlich wurden da auch einige Berufe gesagt, aber da gingen die Berufe eben am weitesten auseinander. Bei manchen war es dann auch einfach so, dass sie dann spazieren geht.
Aha, Obwohl die Berufe ja alle mit dem Einsatz ihres Körpers zu tun haben, sozusagen. Oder mit ihrem, nicht mit dem Einsatz des Körpers, das haben andere Berufe auch, aber mit der Schönheit, die mit diesem Körper verknüpft wird. Also bei Model und bei Schauspielerin.
Genau, richtig. Ja, natürlich war es auch so, zum Beispiel, dass die Ärztin-Puppe nicht von allen als Ärztin wahrgenommen wurde. Oder auch die Astronautin-Puppe wurde von allen nicht richtig benannt. Das waren ja noch junge Mädchen, die auch noch in die erste Klasse gehen. Aber ja, da war ich auch überrascht, dass zum Beispiel, also überhaupt nicht wertend gemeint, dass die Ärztin-Puppe auch als Krankenschwester bezeichnet wurde oder auch die Köchin im beruflichen als auch im privaten Kontext kocht. Nicht alle haben die Köchin damit verbunden, dass sie dies beruflich ausübt. Ja, und die Astronautin-Puppe wurde mehrmals auch als Motorradfahrerin bezeichnet.
Mhm. Das heißt, der Astronautin-Anzug wurde gar nicht als solcher erkannt. Gab es noch andere Sachen, die Sie überrascht haben?
Ja, also womit ich absolut nicht gerechnet habe, dass von fast der Hälfte, also 4 von 9, die Astronautin-Puppe männlich gelesen wurde. Und zum Beispiel gab eine Befragte an, also ich habe die Befragten immer gefragt, welchen Namen würdest du dieser Puppe geben? Da war dann relativ schnell klar, dass das dann ein männlicher Name war und daraus habe ich dann das Geschlecht geschlossen. Ich habe nicht explizit nach dem Geschlecht gefragt, aber eine Befragte, die hat dann gesagt, dass die Astronautenpuppe ein Junge sein muss, denn nur eben Jungs können ins Weltall fliegen. Aha. Also das wurde dann nicht am Aussehen irgendwie festgemacht, ob das jetzt eine Frau oder ein Mann ist, sondern am Beruf. Ja, da muss ich sagen, das hat mich tatsächlich sehr überrascht.
Aha. Da sind wir direkt beim Dream Gap. Also.
Genau, da hat man dann auch den Rückbezug zur Spieltheorie. Ja, da hat man dann auch gemerkt, dass da eine Erlebnisbewältigung stattfindet. Sie wurde wahrscheinlich vorher so sozialisiert, dass sie den Astronautenberuf bzw. den Astronautinnenberuf mit Männern zusammengebracht hat. Aha. Und hat das dann auch in der Puppe auch so gelesen.
Aha. Ja.
Eine Befragte, was mich auch noch überrascht hat, gab explizit an, dass sie ihren persönlichen beruflichen Werdegang danach ausrichten wird, dünn zu sein, also dünn sein zu können. Sie hat zum Beispiel angegeben, dass sie keine Köchin werden kann, weil sie sich dann auch nicht den Wunsch erfüllen kann, dünn zu sein oder dünn zu werden. Das hat mich wirklich sehr überrascht. Ja, genau. Eine weitere interessante Aussage war für mich, dass die Shoppingpuppe als normale Frau bezeichnet wurde. Und die Befragte hat das dann auch mit ihrer Mutter verglichen. Sie hat gesagt, ja, vielleicht möchte ich auch wie meine Mutter werden, denn sie ist eine normale Frau und hat währenddessen auf die Shoppingpuppe gezeigt.
Aha.
Daraus habe ich dann geschlossen, alles andere, was Frauen dann auch so beruflich machen, weicht dann halt von der Norm ab. Denn ich habe im weiteren Gespräch auch herausbekommen, dass ihre Mutter keinen Beruf ausführt oder zumindest geht die Befragte davon aus, dass ihre Mutter keinen Beruf ausübt.
Aha.
Ja, insgesamt hat mich wirklich ganz doll überrascht, wie sehr Kinder im Alter von 6 bis 7 Jahren, also wie früh die Geschlechterstereotype internalisiert sind und in dem Blick auch auf sich selber übernommen wird.
Ja, total. Also was so, und ja nicht nur was Berufswahl angeht, sondern ja scheinbar auch was Präsentation angeht. Also ob das lange Haare sind oder dünn sein.
Ja.
Ja.
Ja, genau, ja. Und dann noch eine letzte Sache, die mir auch irgendwie aufgefallen ist. Ich habe nie gesagt, also ich habe den Begriff Barbie-Puppe nie gesagt, aber 6 von 9 Befragten haben von sich aus diesen Namen genannt. Und ja, wie präsent einfach dann doch die Barbie-Puppen von den Befragten für die Befragten sind. Obwohl einige selbst auch keine Barbie-Puppen hatten, kannten einige den Begriff eben Barbie. Fand ich auch ganz spannend.
Ja, das stimmt. Im Fazit Ihrer Arbeit sagen Sie ja, dass die Puppen den Dream Gap nicht schließen oder auch nicht schließen können, weil Kinder eben selbst auch Konstrukteurin ihrer eigenen Welt sind und eben ganz eigenwillig mit diesen Puppen spielen. Also sie interpretieren die so, wie sie es wollen und nicht unbedingt so, wie es sozusagen von Mattel gedacht ist. Das heißt, sie beziehen ja das, was sie kennen und sehen, eben in ihr Spiel ein. Und dann kann eben die Astronautin zur Motorradfahrerin werden.
Ja, genau. Also unter anderem ist das mein Fazit. Und daraus habe ich dann ableiten können, dass der Anspruch der Kampagne eben nicht erfüllt wird, wenn halt gerade das Geschlecht oder auch die Berufe nicht so erkannt werden, wie sich das Mattel so vorgestellt hat. Ich habe ja eben auch schon einmal die Aussage erwähnt, nur Jungs können in das Weltall fliegen. Ja, und wenn die Befragten zwar den Beruf richtig erkennen, also die Astronautin, dies aber wiederum mit Männlichkeit zusammenbringen, kann das ja nicht den Horizont der Befragten erweitern. Und dies ist dann mit einem spieltheoretischen Blick eben keine Erlebniserweiterung.
Mhm. Es ist ja fast so, als würde das sogar am Ende noch das verstärken. Also wenn sie darin einen Jungen sieht und dann sowieso davon ausgeht, dass Jungs nur in den Weltraum fliegen können und mit der Puppe bestätigt sich ja aus ihrer Sicht genau diese These wieder, dann ist es ja auf keinen Fall eine Erweiterung.
Nee, das wäre dann eine weitere Erfahrung, dass eben nur Männer ins Weltall fliegen können. Das stimmt.
Mhm.
Ja, also bei manchen Befragten war es auch so, dass sie auch den Astronautenberuf nicht erkannt haben. Sie haben zwar die Puppe weiblich gelesen, aber sie haben nicht das Berufsfeld Astronautin dann mit Weiblichkeit zusammengebracht. Eben weil die Puppe zum Beispiel als Motorradfahrerin bezeichnet wurde. Da erfüllt eben die Kampagne auch nicht ihren Anspruch.
Mhm. Ja, und Kinder brauchen ja auch, um das überhaupt zu erkennen, eine Vorstellung von Beruf und Freizeit und die Unterschiede, ne? Und das passiert ja eben da auch nicht. Also Kinder können ja nicht das zwangsläufig immer trennscharf unterscheiden.
Genau, ich habe dann daraus nämlich auch gezogen, dass das Spielen dann hier auch angeleitet werden müsste mit einer pädagogischen Intervention, wenn das zusammengebracht werden soll. Nämlich wurde zum Beispiel die Astronautin-Puppe nach einer Frau, nach einer echten Frau, die im Weltall war, nach der Sally Wright erstellt. Genau das könnte man ja den Kindern dann auch zeigen. Das ist dann ja auch deutlich greifbarer. Da bräuchte es dann eine pädagogische Intervention. Das war dann ein Fazit von mir.
Sie sagen, das war ein Fazit. Gab es noch weitere?
Ein weiteres Fazit ist, dass ich es sehr kritisch finde, dass Barbie ja diese idealisierten Körperproportionen auch reproduziert. Denn die Barbie-Puppe hat immer sehr lange Beine, dünne Oberkörper, große Brüste. Sie hat auch immer ein Lächeln im Gesicht und ist auch meistens geschminkt. Und einer der Puppen dieser Forschungsarbeit war auch eine sogenannte Curvy Barbie. Das heißt, die hatte etwas breitere Proportionen, aber auch selbst die hat umgerechnet auf den menschlichen Körper zu dünne Proportionen. Und die Befragten bringen jetzt immer, selbst wenn sie das Geschlecht und den Beruf richtig lesen, diese erfolgreichen Frauen immer mit diesen idealisierten Körperproportionen und diesem normschönen Aussehen zusammen. Und das halte ich für durchaus kritisch und das habe ich dann auch so in meinem Fazit zusammengefasst.
Mhm. Das heißt, selbst wenn der Dream Gap in dem Sinne geschlossen werden könnte, was wir ja schon festgestellt haben, so einfach geht das, kann man Kinder auch nicht manipulieren. Aber selbst wenn das sozusagen Kinder verstehen, Frauen können auch sehr vielfältige Berufe haben, hängt ja damit auch zusammen, gut aussehende und dünne und immer lächelnde Frauen können diese Berufe haben.
Ganz genau. Ja, ein weiterer Kritikpunkt, den ich auch in meinem Fazit zusammengefasst habe, ist, dass die Kampagne zwar Unterschiede zwischen den beruflichen Horizont anerkennt, aber die Lösung, also die Verantwortung, immer der Einzelnen gibt. Denn mit Du kannst alles sein, werden ja direkt die Mädchen angesprochen. Also ja, zynisch gesagt, bist du dann halt auch dafür verantwortlich, wenn der Beruf, wenn du eben nicht beruflich erfolgreich bist.
Ja.
Genau, diesen Punkt habe ich dann auch mit Angela McRobbies Kritik der postfeministischen Maskerade zusammengebracht. Und McRobbie legt mit ihrer Kritik offen, dass die sogenannte Wahlfreiheit, also du kannst alles sein, du kannst dir aussuchen, ob du dich heute schminkst oder du musst das eben auch nicht machen oder auch diese äußerliche Selbstoptimierung zum Synonym des heutigen Feminismus geworden ist. McRobbie hält dies für einen absoluten Trugschluss, da die Unterwerfung der der Schönheitsideale eine Bedingung sei, um als Frau beruflich erfolgreich zu sein. Und die Barbie-Puppe entspricht ja genau dem. Der berufliche Erfolg und die Schönheitsideale korrelieren ja bei der Barbie-Puppe halt immer. Auch die Astronautin-Puppe, die zwar etwas kürzere Haare hat und einen etwas weniger körperbetonten Anzug anhat, ist absolut normschön und hat auch diese unrealistischen Körperideale.
Aha, ja. Ich finde auch, also um mal hier eine Literaturempfehlung auszusprechen, aber Meg Robbies Top Girls ist wirklich ein Buch, was wirklich sehr lesenswert ist, gerade für diese, in Bezug eben auf diese Idealisierung und Subjektivierung, die auch mit feministischem Deckmantel daherkommt manchmal.
Genau, wenn man das dann liest, dann ertappt man sich selber auch bei einigen Dingen. Also bei mir sind da schon ein paar Sachen hochgekommen, von denen ich irgendwie dachte, ich könnte die, hätte die selber gewählt, also mich zum Beispiel zu schminken. Und dann merkt man, dass die nicht unbedingt so von einem selber ausgehen, sondern dann auch auferlegt sind.
Aha, ja.
Ja, also mein persönliches Fazit ist nämlich, dass die Kampagne eher vermittelt, du kannst alles sein, wenn du schön bist. Also das ist so mein grobes Fazit.
Mhm, ja. Und es scheint ja auch auf Nährboden zu fallen, wenn Mädchen in der ersten Klasse schon bewusst ist, wie sie sein wollen. Nicht was, sondern auch wie sie sein wollen. Ja, das ist wirklich ein spannendes Fazit. Was vielleicht auch ein paar Zuhörende interessiert, die Abschlussarbeit möglicherweise noch vor sich haben. Wie war es denn überhaupt zu forschen? Hat es Spaß gemacht?
Ja, also rückblickend kann ich auf jeden Fall sagen, dass es sehr viel Spaß gemacht hat, weil mich dieses Thema einfach unfassbar gefesselt hat. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Natürlich hat es nicht immer Spaß gemacht, aber im Großen und Ganzen auf jeden Fall. Das liegt einfach daran, dass mir das Thema so gefallen hat. Dann kann ich aber auch allen sagen, dass diese Arbeit, die diese Arbeit noch vor sich haben, die ein ähnliches Forschungsdesign haben, dass 9 Interviews unfassbar viel sind. Da habe ich mir auf jeden Fall zu viel vorgenommen. Das lag aber auch ehrlich gesagt ein bisschen am Spaß, weil ich es so interessant fand, die Meinungen der Probandinnen zu hören. Ich hätte auch noch weitermachen können, aber ich glaube, 1 oder 2 Interviews weniger wären auch voll okay gewesen. Ja, und dann kann ich auch noch mitgeben, dass man versuchen sollte, zwar das Große und Ganze, also womit man mit seiner Arbeit hin will, im Blick zu behalten, aber dass es halt ganz normal ist, wenn man noch nicht jeden Schritt seiner Masterarbeit komplett vorher kennt. Man sollte sich natürlich vorher einen Plan aufgestellt haben, wie man vorgeht, aber ich wusste zum Beispiel, währenddessen ich die Interviews geführt habe, wusste ich noch nicht komplett, wie diese Auswertungsmethode von Udo Kuckertz funktioniert. Ich wusste, dass ich das machen werde, aber ich kannte jetzt nicht jede Phase. Und das hat mich in dem Moment sehr verunsichert, weil ich dachte, ich schwimme so ein bisschen, aber ich glaube, das liegt daran, dass das einfach ein sehr, sehr langer Prozess ist. Und dass das eben relativ normal ist, wenn man so ein bisschen schwimmt.
Ja, Anselm Strauß, einer der Begründer der Grounded Theory, hat auch mal in einem Interview gesagt, dass qualitative Forschung Kunst auch sehr ähnlich ist, weil man eben tatsächlich einen kreativen Prozess durchläuft. Ne? Also man muss ja immer wieder darüber nachdenken und Sachen vielleicht umwerfen und dann passt das Design nicht zu dem, wie die Kinder reagieren. Und dann hatte man sich eigentlich schon Theorie angelesen und dann reden die von anderen Sachen und man denkt sich, ah Mist, jetzt muss ich mich da nochmal reinlesen. Also es ist halt auch immer was, wo man, wenn man gut arbeiten will, muss man flexibel sein.
Genau, das kann ich auch nur unterstreichen. Ich bin in meiner Arbeit auch auf viele Schwierigkeiten gestoßen und ich dachte mir wirklich jedes Mal, oh Mist, jetzt haut das jetzt alles nicht mehr hin. Ich habe mir damit auch die ein oder andere Nacht um die Ohren geschlagen. Aber diese Schwierigkeiten werden dann aber immer wichtig, weil ich dann daran gemerkt habe, ich muss mir da nochmal etwas anderes zu suchen. Man ist ja bei so einer Arbeit auch nicht alleine. Man hat ja auch eine Masterbetreuerin. Und meine hat mir auch immer sehr geholfen und hat mich auch mal angestupst und auf Ideen gebracht. Ich war Nämlich an manchen Stellen auch kurz davor zu sagen, ach egal, ich mache das jetzt einfach so, wie ich mir das vorgenommen habe. Ich glaube, das wäre aber nicht so gut ausgegangen. Ja, das war dann auch gut, dass ich dann auch mal andere Wege einschlagen musste. Aber ja, das verunsichert natürlich im Prozess total.
Ja, auf jeden Fall. Gibt es denn Sachen, die Sie auch gerne vorher gewusst hätten?
Ja, auf jeden Fall. Nämlich den Vorteil von Formatverlagen.
Oh ja.
Das habe ich nämlich erst am Ende meiner Masterarbeit durch meine Schwester mir angeeignet. Ja, das kann ich auf jeden Fall jedem und jeder nur nahelegen, sich damit einmal kurz auseinanderzusetzen. Das geht auch ganz schnell. Ja, und das erspart auch sehr viele Nerven. Ja, und was ich eben schon einmal gesagt habe, also mein Freund, der schreibt gerade auch seine Masterarbeit, und dass diese ständige Verunsicherung, ob man das jetzt richtig macht, halt normal ist. Also bei mir ist es jetzt alles gut gegangen, deshalb kann ich das jetzt so sagen. Aber bei mir war es nun mal so, dass ich die ganze Zeit verunsichert war, ob das jetzt alles so richtig ist, was ich da so mache. Ja, genau. Also, dass man das Ganze einfach wieder durchdenken sollte. So habe ich ganz selbstverständlich nur Mädchen interviewt und ich habe mir vorher darüber auch nicht so viele Gedanken gemacht. Und irgendwann kam mir so, okay, muss ich nicht eigentlich auch Jungs interviewen? Solche Sachen muss man dann einfach nochmal durchdenken und überlegen, warum man das alles so macht, wie man es denn macht. Ja, und das Letzte, was ich vorher gern gewusst hätte, dass 80 Seiten am Ende doch nicht so viel sind bei so einer Forschungsarbeit. Vor den 80 Seiten hatte ich nämlich ganz schön viel Respekt.
Das stimmt, die gehen sehr schnell um. Ja, Anja Möller, vielen Dank. Sie gehen ja jetzt ins Referendariat. Ich wünsche Ihnen deshalb für die Zukunft alles Gute und vielen Dank für die Einblicke in diese spannende Masterarbeit. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, hören Sie auch gerne in unsere anderen Podcast-Folgen rein. Sie können uns außerdem auf Twitter, Instagram oder Facebook folgen oder sich auf unserer Webseite umsehen. Und wie immer gilt, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Bis bald!